Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Dass es schwule Architekten gibt, dürfte wenig überraschen. Überraschender ist allerdings schon, dass erst jetzt ein Buch zu diesem Thema erschienen ist. Schwule Architekten, verschwiegene Biografie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben von Wolfgang Vogt und Uwe Bresan. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat die 304 Seiten gelesen. Herr Bernau, sind Sie denn bei der Lektüre auf ein für die Architekturgeschichtsschreibung wichtiges Thema gestoßen?
Ja, auf jeden Fall. Also auf ein wichtiges und erstaunlicherweise übersehenes Thema bis jetzt. Also ich würde gar nicht mal sagen übersehen, es wurde ganz bewusst übergangen, weil es nämlich einige ganz zentrale Kriterien der Architekturgeschichtsschreibung gebunden ist, in gewisser Weise zum Beispiel die Fiktion, dass nur das Werk entscheidend sei. Wir wissen aber inzwischen aus unter anderem zum Beispiel der Forschung über Frauen als Architektinnen, dass die Umgebung und die Umstände, unter denen ein Werk entsteht, ganz zentral dafür sind, wie dieses Werk entstanden ist und wie es aussieht. Das heißt, die andauernde Angst von schwulen Männern, vor allem Männern, das ist ein Buch, was bis auf ganz wenige Beispiele sich um Männer handelt, die andauernde Angst vor Entdeckung, vor Selbstentblößung, vor Entblößung, vor gesellschaftlichem Ruin, vor auch geschäftlichem Ruin selbstverständlich.
Und strafrechtlicher Verfolgung.
Und vor strafrechtlicher Verfolgung bis 1969 mindestens in der Bundesrepublik. Tja, die hat auch das Werk in irgendeiner Form geprägt, möglicherweise zumindest.
Wie wird denn im Nachhinein festgestellt, ob Architekten, die ja oft schon lange tot sind, ob die überhaupt schwul waren?
Ja, das ist natürlich das große methodische Problem. Also manchmal hat man tatsächlich einen Prozessakt in irgendeiner Form, dass jemand wieder natürliche Handlungen begangen hat. Ansonsten dreht es sich tatsächlich zum allergrößten Teil, vor allem bei den Architekten, die vor den 1990er Jahren, also vor der großen AIDS-Krise agiert haben, dreht es sich um Indizienbeweise, um Umgehungsprozesse, wenn man so will. Also wenn jemand unverheiratet war sein ganzes Leben lang und sehr enge Männer Freundschaften hatte, möglicherweise auch sehr enge Briefwechsel hatte, die gut überliefert, öfter sogar ediert sind inzwischen, dann sind das schon heftige Indizien. Und es gibt natürlich dann wirklich zu entdecken, dass es wahnwitzige Strategien gegeben hat, um über das Privatleben nicht reden zu müssen. Also Fritz Schumacher beispielsweise, der Architekt, der Hamburg überhaupt erst geschaffen hat, hat sich völlig inszeniert als Mann, der in seine Arbeit aufgeht, für die Stadt, für die Gesellschaft. Und er konnte gar kein Privatleben haben. Er hatte natürlich eins, selbstverständlich. Aber über das wurde nicht geredet.
War denn der Sex bei Architekten, war das irgendwie wichtig?
Na, es war zumindest so wichtig, dass Architekten, die geoutet wurden oder die erwischt wurden mit einem anderen Mann im Bett oder mit einem Prostituierten oder die eben auch alleinstehend waren, zumindest seit dem bürgerlichen, Beginn des bürgerlichen Zeitalters im 19. Jahrhundert, ist das durchaus immer schon ein Verdachtsargument gewesen, dass die schlichtweg ihren Job verloren haben oder eben ja geschäftsschädigende Nachrede befürchten mussten. Also insofern, es spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, mit wem man ins Bett geht. Allerdings auch, und das ist möglicherweise das einzige leichte Manko, das man bei diesem Buch hat, es ist eben auch eine Frage der sozialen Klasse gewesen. Also das Bürgertum hat bei Adligen Sachen akzeptiert und bei Arbeitern, die es bei sich selber niemals akzeptiert hat, und der größte Teil der Architekten waren bürgerliche.
Also soziale Hierarchien, ganz wichtig.
Soziale Hierarchien spielen auf jeden Fall eine Riesenrolle, bis hin dazu, dass eben selbst so berühmte Architekten wie zum Beispiel Friedrich Wilhelm Krämer, der Schöpfer des neuen Braunschweig ist und der Schöpfer der einstmals sehr berühmten Braunschweiger Schule, der wurde eben 1950 in Flagranti, wie es so schön heißt, in Hamburg erwischt und musste befürchten, alles zu verlieren, seine gesamte Karriere, seine Hochschulkarriere, seinen Posten etc. Und der wurde dann verteidigt von seinen Standesgenossen, wenn man so will, nämlich von seinen bürgerlichen Studierenden und seinen Professoren etc. Übrigens eines der ganz seltene Beispiele, dass sich Heterosexuelle für Homosexuelle öffentlich eingesetzt haben.
Gab es denn auch tolerantere Länder als Deutschland?
Ja, vor allem mal Frankreich, wo zum Beispiel Percier de La Fontaine für Napoleon gearbeitet haben und ein berühmtes schwules Paar waren, also um 1830. In Frankreich gab es schlichtweg dank des Code Napoleon keine Verfolgung von Schwulen mehr. Auch in den Niederlanden gab es das sehr früh nicht mehr, weswegen zum Beispiel dann der berühmte Heinrich Hendrich, der Schöpfer der Düsseldorfer Schule, des Drei-Scheiben-Hochhauses, ja, weswegen er sich dann sein Sommerhaus in den Niederlanden gebaut hat.
Gibt es denn auch Architekten, die nicht aus Nordamerika oder Europa kommen in diesem Buch?
Das ist ganz, ganz toll, muss ich wirklich wirklich sagen, dass sie doch einige zumindest mal aufgetrieben haben. Zum Beispiel Chen Guanli, der auch am Bauhaus gearbeitet hat, über den bekannt war, dass er sehr enge Freundschaften mit Männern gehabt hat und auch mit jüngeren Männern. Und dann wird das eben auch mal klar gemacht, worum es geht. Weil das ist das Ärgerliche eigentlich bei ganz, ganz vielen Büchern über Architekten und auch Architektinnen. Auch in diesem Buch sind doch immerhin zwei eine Architektin, nämlich Emilie Winkelmann, und eine Transfrau sogar, nämlich Hildegard Schirmacher zu erwähnt, die Stadt Limburg geradezu vor dem Abriss gerettet hat und sich im Alter von über 70 zu einer Transformierung entschlossen hat. Und man hat eben wirklich mal gesehen, es gibt die Daten alle, es ist alles da, nur es wird verschwiegen in der Literatur, weil es nicht in das Konzept von Architekturgeschichte passt, dass man sich doch nur mit dem Werk beschäftigen soll und die Persönlichkeit gar keine so eine große Rolle spielt.
Und jetzt, Herr Bernauer, noch zu einer ganz wichtigen, vielleicht zur wichtigsten Frage überhaupt. Gibt es denn schwule Architektur? Gibt es Kriterien dafür, die man benennen könnte?
Es gibt einfach viel zu wenige Daten, um das feststellen zu können. Es gibt einfach nur ganz, ganz wenige Architekten, von denen überhaupt debattiert werden kann. Sind sie schwul gewesen? Sind sie nicht schwul gewesen? Welche Rolle spielte ihre sexuelle Ausrichtung, ihre sexuelle Veranlagung dafür, wie sie im Leben zurechtkommen konnten? Ich meine, Oberklassenarchitekten wie Philip Johnson, der für die Obersten und Reichsten der Amerikas gearbeitet hat, der hatte natürlich unendlich viel weniger Probleme als ein völlig unbekannter kleiner Architekt, von dem wir gar nicht wissen, welche Veranlagung er heute hatte. Das heißt, uns fehlen schlichtweg die Daten, und das ist genau die gleiche Voraussetzung wie die über Forschung in Frauen in der Architektur vor etwa 30 Jahren.
Schwule Architekten, verschwiegene Biografien vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben von Wolfgang Vogt und Uwe Bresan, erschienen im Wasmut und Zohlen Verlag. Vielen Dank, Nikolaus Bernau.